Ich finde den Gedanken total nachvollziehbar.
Ich frage für eine Freundin, Frank.
Man kauft nicht nur das Papier, sondern man kauft eben auch die Idee, die da drauf vermerkt ist.
Was passiert denn eigentlich, wenn ich es trotzdem mache? Kopieren, weitergeben, bearbeiten, veröffentlichen.
Heute bei mir zu Gast Rechtsanwalt Frank Bauchowitz von musikerkanzlei.de und Autor des neuen Üben und Musizieren Spezials Recht so.
Du wirst immer stiller, Christine.
Ich werde immer stiller, weil ich merke, was ich eigentlich alles nicht weiß.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Hey, hallo Frank, ein Anwalt in meinem Podcast. Danke, dass du dabei bist.
Hallo Christine, ich freue mich darüber, dass ich hier sprechen darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Erwische ich dich denn jetzt gerade in deiner Kanzlei?
Ich sitze jetzt hier gerade im Münsterland. Ich arbeite auch vom Münsterland aus. Hab vor etlichen Jahren, 2005, angefangen als Rechtsanwalt. Und ja, wahrscheinlich erstmal die Frage, wie überhaupt die Verbindung zur Musik besteht, weil ich sag mal, sowas macht man ja auch nicht irgendwie. Ich habe ganz klassisch in den 90er Jahren Klavier gelernt. Habe auch Wettbewerbe mitgespielt, alles, was man eben so macht als junger Mensch. Und es war immer so die Frage im Raum, werde ich wohl irgendwann mal auch beruflich als Musiker tätig sein? Meine Klavierlehrerin hat sich das immer so gewünscht. Für die war sowieso, wer bei ihr Unterricht hatte, wurde Musiker. Da war gar keine Frage sozusagen. Ich habe dann aber angefangen, Ende der 90er als Ballettrepetitor zu arbeiten. Als sehr junger Mensch, also 12, 13 war ich da und habe dann mehrmals in der Woche an der Ballettschule Klavier gespielt. Auch schon richtig gegen Geld und so weiter. Ne? Also so richtig
beeindruckend.
Ja, genau. Das habe ich auch bis zum Abitur so gemacht und habe dann aber relativ, nicht spontan, sondern relativ sicher gewusst, ich möchte das nicht beruflich mein Leben lang machen irgendwie. Und habe dann nach einer Alternative gesucht und gesagt, gut, okay, Jura wäre eine Möglichkeit, das kann man mal so ins Auge fassen.
Okay, spannend.
Ja, hat dann auch geklappt hier in Münster. Und dann habe ich das halt hinterher sozusagen miteinander verbunden, weil ich so die Verbindung auch zu Musik und Musikern nie verloren habe. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt. So. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann man das Ganze angehen? In Kanzleien wurde damals sowas gar nicht gesucht. Auch was heutzutage unter Medienrecht so bekannt ist, das hat man damals noch sehr, sehr wenig gekannt. Und deswegen kam das so ein bisschen, dass ich eben sofort den Fokus auf eine deutschlandweite Klientel auch legen musste, weil das gar nicht anders ging. Und ja, arbeite eigentlich seitdem, was damals ganz modern war, nur mit Telefon und E-Mail, arbeite ich bis heute eigentlich auf dieser Basis. Und genau, bin eben für Musiker in ganz Deutschland tätig.
Und deine Berufsbezeichnung ist dann?
Ja, meine Berufsbezeichnung ist einfach Rechtsanwalt. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Fachanwaltstitel oder so. Es gibt einen Fachanwaltstitel für Urheber- und Medienrecht. Das ist aber ja bei Weitem nicht das, was ich nur mache, sondern ich mache auch Arbeitsrecht. Dafür gäbe es auch einen Fachanwaltstitel. Und ich mache auch Steuerrecht. Dafür gäbe es ebenfalls einen Fachanwaltstitel. Aber das sind eben lauter Sachen, die, wenn ich da jetzt Fachanwaltstitel machen würde, mich gleich wieder abgrenzen würde und dann würden vielleicht Leute sagen, nee, okay, der kann nur Steuerrecht, dann rufe ich den lieber nicht an oder so. Und das will ich halt vermeiden und deswegen verzichte ich auch auf Fachanwaltstitel. Ja, ansonsten bin ich noch in der Lehre tätig, ziemlich lange schon, an der Musikhochschule hier in Münster. Das mache ich sehr, sehr gerne, seit 2022 als Honorarprofessor und seit 2009 als Lehrbeauftragter. Genau, das ist so das, was ich mache.
Das ist ja echt genial. Klingt super. Ja, ich dachte so zum Einstieg könnte sich doch ganz gut das Dauerbrenner-Thema Noten eignen. Mhm. Wir hatten nämlich gefragt über die Social Media, was brennt bei euch so? Welche Fragen würdet ihr gerne dem Rechtsanwalt stellen heute? Mhm. Und da gab es über Social Media wirklich ganz, ganz, ganz viele Rückmeldungen.
Okay.
Zwar vielleicht mal erstmal ganz allgemein, was sind denn so die wichtigsten Dinge, die ich beim Kopieren von Noten beachten sollte?
Also da gibt es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist eine unerfreuliche Nachricht, nämlich das Kopieren von Noten ist generell verboten. So kann man sich das merken, es reimt sich sogar. Das ist eigentlich so der Grundsatz, den man sich merken kann. Aber jetzt ist das ja wie bei fast allen Dingen in der Juristerei so, dass es da eben Ausnahmen gibt. Die eine große Ausnahme, das ist eben die, die hauptsächlich klassische MusikerInnen betrifft, ist die, dass natürlich ein gemeinfreies Werk auch kopiert werden darf. Also da dürfen Noten von kopiert werden. Gemeinfrei.
Gemeinfrei?
Genau, gemeinfrei bedeutet, dass alle an dem Werk Beteiligten mehr als 70 Jahre tot sind. So, und das ist alle an dem Werk Beteiligten, das ist häufig so ein bisschen der Knackpunkt. Dann guckt man nach, hat irgendwie ein Lied, ein Song oder irgendwas, oder ja, in dem Fall meistens ein Lied, und guckt dann den Komponisten nach und stellt fest, ah, der ist gestorben, und vergisst dann aber zu gucken, was ist denn mit dem Textdichter? So, und wenn der Textdichter nicht auch schon 70 Jahre tot ist, dann ist das Gesamtwerk halt weiterhin geschützt.
Das heißt, Pachelbel-Kanon ist ja, Pachelbel, der ist ja schon lange nicht mehr unter uns.
Lange.
Mehr als 70 Jahre, ja. Und jetzt gibt es da ja diverse Coverversionen. Und betrifft das dann jetzt diesen Pachelbel-Kanon auch wieder, dass ich den nicht nutzen darf? Das kann doch nicht sein, oder?
Ja, bei Coverversionen, also das wäre der nächste Punkt, auf den ich gekommen wäre mit der Bearbeitung. Wenn ich einen Bearbeiter habe von einem Werk oder ein altes Werk bearbeitet habe, dann kann der Bearbeiter ein neues Recht bekommen, wenn seine Bearbeitung ihrerseits die Werkvoraussetzungen erfüllt. Das heißt also, wenn ich irgendwie was mache mit dem Pachelbel-Kanon, was über ein reines, eine reine Reproduktion quasi hinausgeht. Deswegen, Covern ist immer, wenn mich jemand anruft und sagt, ja, ich habe eine Frage zum Coversong, dann frage ich immer, was genau verstehen Sie unter Covern? Weil das ist ein ganz, ganz dehnbarer Begriff, gibt es auch nicht im Gesetz, gibt es nicht irgendwie, ist auch nicht definiert. Gab mal so was Ähnliches, das hieß freie Benutzung, aber gut, das gibt es jetzt nicht mehr. Und Covern heißt eigentlich, dass ich ein Werk originalgetreu, genauso wie es der Komponist haben wollte, auch spiele. Das ist also eigentlich, was klassische Musiker den ganzen Tag machen. Ne? Also in die Noten gucken und das genauso spielen. Das verstehen aber ganz viele unter einem Cover eben gerade nicht. Nämlich, die denken, okay, das ist irgendwie sowas, wenn ich das leicht verfremde oder wenn ich da irgendwie einen neuen Stil drauflege oder irgendwie das aktualisiere. Das ist aber eigentlich nicht Covern, sondern das ist eine andere Umgestaltung, so heißt das im Gesetz, in der Abgrenzung zur Bearbeitung, und dafür brauche ich, wenn ich das auswerten möchte, eine Lizenz vom Verlag. Das heißt, das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt mal überlegen, von welcher Frage wir hierher gekommen sind.
Welche Ausnahmen gibt es beim Kopieren von Noten? Da waren wir, glaube ich.
Welche Ausnahmen gibt es beim Kopieren von Noten? Ja, also es gibt eben die Ausnahme, dass das Werk gemeinfrei ist. Das ist die eine große Ausnahme. Die andere große Ausnahme ist natürlich, wenn ich eine Lizenz mir irgendwo her besorge. Das heißt also, das ist natürlich eigentlich keine Ausnahme, denn dafür muss ich ja um Erlaubnis bitten. Aber das vergessen halt viele. Viele denken, wenn ich keine Gemeinfreiheit habe, dann kann ich gar nichts mehr machen. Das stimmt aber nicht. Also es gibt zum einen, da muss ich darauf hinweisen, gerade für den Unterricht, eben dieses Lizenzpaket von der VG Musikedition, die also ermöglicht, Noten zu kopieren.
Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja, auf jeden Fall. Also weil das auch häufig ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das, dann entstehen halt Kosten, und das ist für viele Musikschulen, dass sie sagen, nee, das will ich nicht, ich kann das eigentlich nicht verstehen, weil man damit schon mal eine ganze Menge machen kann mit dieser Lizenz, unter anderem eben zum Beispiel auch Digitalisate erstellen und so weiter und so fort. Ich kann das weitergeben an Juroren bei Wettbewerben, wenn ich den Kopien erstellt habe. Das ist alles mit in dieser Lizenz drin. Deswegen kann man das eigentlich wirklich empfehlen. Aber es gibt eben auch Einschränkungen, wie viel man kopieren darf von einem Werk. Und das passt eben nicht für alle. Also es ist so, dass man bis zu 20% des Gesamtwerkes nur kopieren darf dann. Oder eine Spieldauer von bis zu 5 Minuten. Das reicht in vielen Fällen aus, in manchen aber eben auch nicht. Und dann muss man sich überlegen, wie mache ich das jetzt ganz genau?
Und das heißt, ich frage für eine Freundin, Frank. Wenn diese Freundin gerade ihre recht umfangreiche Notenbibliothek für Trompete digitalisiert, das darf sie eigentlich nicht ohne Lizenz, oder?
Also wenn das alles Werke sind, aus alter Zeit, dann ist es kein Problem. Dann kann ich das schon machen. Ich kann auch, das ist eine weitere Ausnahme tatsächlich, die selten genannt wird, eine Sicherheitskopie herstellen von meinen Noten. Das heißt, zu Zwecken der Archivierung. Das heißt, ich brauche dafür ein eigenes Notenstück, ein Original, das ich kopiere und dann weglege sozusagen. Falls mein Original mal verloren geht oder kaputt geht, dann kann ich diese Kopie quasi aus meinem Archiv ziehen und damit arbeiten, aber dann darf ich damit auch nichts weiter mehr irgendwie machen. Ich darf das nicht für Aufführungen benutzen oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich quasi nur so eine Sicherheitskopie und fertig. Genau, das kann ich dann damit machen. Und das ist halt ein Punkt, den verstehen viele nicht. Viele denken, ich habe doch zu Hause meine eigenen Noten, die habe ich gekauft, dafür habe ich Geld bezahlt, dann kann ich doch machen, was ich will. Ich finde den Gedanken total nachvollziehbar, aber man kauft nicht nur das Papier, sondern man kauft eben auch die Idee, die da drauf vermerkt ist und die geistige Leistung. Und das ist eigentlich der Punkt, den ja das Urheberrecht schützt und der dann sozusagen hier an dieser Stelle verboten ist zu reproduzieren.
Das heißt, du könntest jedem empfehlen, sich mal mit den Leistungen der VG Musik Edition auseinanderzusetzen.
Das sollte man tun, wenn man unterrichtet, auf jeden Fall.
Gibt es denn Alternativen dazu?
In Deutschland gibt es da keine Alternativen zu. Genau, also es sei denn, man kauft eben Originale. Und das ist ohnehin, vielleicht das noch so zum Schluss zu diesem Themenkomplex, das ist tatsächlich eine Sache, die stelle ich auch, seitdem ich selber aus dem eigenen Musikunterricht raus bin, fest, dass es immer selbstverständlicher wird, dass Lehrer ihren Schülern Noten zur Verfügung stellen im Unterricht, dass das quasi mit inkludiert ist. Also zu meiner Zeit gab es das nicht. Bei mir hieß es immer so, als nächstes spielen wir das und das, jetzt bitte einmal zum Notengeschäft gehen. Komm gebürtig aus Bremerhaven, da gab es nur ein einziges größeres Notengeschäft, dann bin ich da hingegangen, habe mir die Dinger gekauft und dann war die Geschichte abgefrühstückt. Ne? Heutzutage ist immer die Frage, wo kriegt man die Noten her? Naja, auch das sei nochmal gesagt, es gibt Noten im Notengeschäft, im Musikaliengeschäft zu kaufen. Kann man machen. Es gibt Menschen, die leben davon.
Ja, absolut. Ich habe auch die eine oder andere Notenausgabe, nicht gekauft, aber ich habe die eine oder andere Notenausgabe geschrieben. Und ich war jetzt kürzlich in der Jury bei Prima La Musica in Österreich. Und da wurde, ich weiß nicht wie oft, mein Stück gespielt. Und ich habe gedacht, boah, mal auf die Verkaufszahlen gucken. Wo ich dachte, wenn ich das jetzt mal nur von diesem Bundesland, in dem ich war, hochrechne auf Gesamtösterreich, da müsste ja doch so einiges zusammengekommen sein, wenn so viele Kinder meine Stücke spielen. Aber sie standen wirklich alle recht ungeniert mit Kopien auf der Bühne, wo ich dachte, ach komm, ist wie es ist, spielt, habt doch Freude dran. Es kommt doch nicht wirklich auf die paar Euro an, die da rüberkommen für mich als Komponistin. Mach's halt, ja.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich auch der Beruf des Verlegers nicht zu vergessen ist, der davon auch
recht. Du hast so.
Also das ist immer so, ja, ist schwierig irgendwo. Aber gut, okay.
Nee, es soll ja rechtlich sauber sein, deswegen bist du ja hier.
Ja. Ja, es soll rechtlich sauber sein, das stimmt, aber es gibt natürlich auch so Grenzfälle, wo man sich, ich hatte mal jemanden in einem Seminar, der sagte, das ist so ein bisschen so, wie wenn man Auto fährt. Wenn man Auto fährt, solange keiner guckt, wo ich zu schnell fahre und solange da kein Blitzer steht, ist das alles kein Problem, aber wenn da ein Blitzer steht, dann tut's weh. Und so ist es eben auch bei Urheberrechten.
Darf ich noch was anderes fragen? Wenn ich jetzt Noten hier zu Hause vorrätig habe und ich leihe die meinem Schüler, meiner Schülerin aus, wie ich das halt manchmal so mache, ich kaufe oft gebraucht Noten auf eBay, die ich dann verleihen kann.
Ja.
So. Und die Eltern machen dann aber eine Kopie für ihr Kind. Wie sieht's denn da aus?
Das ist nicht dein Problem. Okay. Also bestraft bzw. illegal verhält sich derjenige, der die Vervielfältigung vornimmt. Das Verleihen an sich ist erstmal kein Problem, es sei denn, du würdest dafür Geld nehmen, dann ist es nämlich kein Verleihen mehr, sondern Vermieten. Davon gehe ich aber erstmal nicht aus, was du nicht gesagt hast. Und was dann die Eltern damit machen, das ist nicht dein Problem.
Okay, gut.
Ja, so kann man es sagen.
Ja, das war die Frage für meine, in Anführungszeichen, Freundin. Jetzt weiß ich Bescheid mit meiner digitalen Notenbibliothek und werde mir vermutlich neue Ausgaben nicht in Printversion, sondern in digitaler Version zulegen.
Ja, gut, das kann man natürlich machen. Viele Verlage bieten das ja inzwischen an. Das natürlich sind die Kopiervorgaben genauso unterm Strich. Ne? Das ist auch eine Vervielfältigung, wenn man die dann eben, wenn man eine Digitalausgabe hat und die vervielfältigt, bleibt es eine Vervielfältigung. Und in der Regel ist es sogar so, dass es nochmal in den Lizenzbedingungen dann der Digitalausgaben sogar extra vermerkt ist, dass man das nicht, also was man damit darf und was man damit nicht darf. Es gibt natürlich auch Digitalausgaben, wo das erlaubt ist, wo dann da drin steht, zu privaten Zwecken können die vervielfältigt werden. Da muss man dann eben gucken, was in diesem Vertrag drin steht, den man da abgeschlossen hat.
Aber Dinge, die auf IMSLP stehen, die darf ich vervielfältigen, oder?
Grundsätzlich warnt ja IMSLP immer davor, dass man, oder man muss ja vorher anklicken, wenn man das runterlädt und sich anschaut, dass dann man selber dafür die Verantwortung übernimmt, sinngemäß, dass das eben urheberrechtlich auch alles passt, in Anführungsstrichen. Also so ähnlich, so ein ähnliches Häkchen gibt's da ja. Bei IMSLP ist es ja ganz häufig so, dass die sehr alte Noten veröffentlichen und dementsprechend da schon fast immer diese Geschichte greift mit der Gemeinfreiheit. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, wenn ich dann Fehler mache oder wenn ich da irgendwie tatsächlich dann was ausdrucke und weitergebe oder, was ich eigentlich nicht tun durfte, dann trage ich dafür auch die Verantwortung. Man kann nicht sagen, ich gehe auf die IMSLP und ziehe mir da Noten und das wird schon irgendwie hinhauen. So geht's auch nicht.
Merke, Frau Thielemann, kaufen noch digital, kopieren werden nur noch die Eltern. Und VG Musikedition steht auch ganz groß auf der To-Do-Liste. Ja. Noch eine Sache in Bezug auf Noten und Wettbewerbe. Wie sieht's aus? Ich meine, seriöserweise, ich habe eine Klavierbegleiterin oder einen Klavierbegleiter und dem kaufe ich ja nicht nochmal extra Originalnoten. Wie kann ich das machen? Darf ich dem meine Originale ausleihen oder muss ich dem die sogar ausleihen oder darf ich für diese Begleitung eine Kopie machen? Das ist auch eine Frage aus dem Publikum.
Nein, darf man auch nicht. Das ist ja dann wieder eine Vervielfältigung. Ja, also wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, der Grundsatz ist, das Kopieren von Noten ist verboten. Es sei denn, ich habe wieder ein Stück, was eine Komposition, was sehr alt, die sehr alt ist, also wo der Komponist mehr als 70 Jahre tot ist oder alle Beteiligten vielmehr, weil ja aber bei Wettbewerben, und das ist bei Jugendmusiziert, glaube ich, immer noch so, weil da immer noch moderne Stück, zeitgenössische Stück aufgeführt werden muss, beziehungsweise mit in das Programm aufgenommen werden muss, ist es natürlich so, dass ich dann auch ja mindestens ein Werk dabei habe, wo ich Originalnoten für brauche, weil ich die ja nicht kopieren darf. Und das gilt natürlich auch für den Begleiter. Das heißt, also entweder kauft sich der Begleiter die Noten selbst oder man sagt, gut, das ist eben jetzt der saure Apfel, in den ich beißen muss. Wobei wieder, ne, das ist, auf der anderen Seite sind immer Leute, die davon eventuell, also die daran vielleicht verdienen wollen und vielleicht verdienen können und davon leben müssen. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne?
Absolut. Und nicht, wie Frau Thielemann den ganzen Kram sowieso schon abgeschrieben hat. Nein, ist es, das kann man ja so nicht sagen. Es kommt ja durchaus ein guter Betrag zusammen für die Arbeit, die man da gemacht hat. Mit dem Komponieren, mit dem Arrangieren, mit den Bearbeitungen und Notenausgaben erstellen. Ja gut, aber machen wir mal da einen Punkt.
Abschreiben, wenn ich das noch sagen darf. Abschreiben ist tatsächlich noch eine Ausnahme.
Ah, tatsächlich?
Ja, du gerade gesagt hattest, ich muss es abschreiben. Ich darf Noten abschreiben, so steht das tatsächlich im Gesetz drin, auch ohne Erlaubnis und ohne Lizenz. Aber das war wohl in den 80ern, als diese Regelung ins Gesetz kam, so gemeint, dass es wirklich um das Abschreiben mit einem Stift geht. Das ist eine sportliche Sache. Das ist auch so die Frage, ob man dann vielleicht doch lieber kauft. Aber es ist so richtig, also ich erwähne das deshalb, weil manchmal ist es halt so, dass man ja irgendwie eine Blätterhilfe braucht oder sowas. Dass man sagt, ich kann an der Stelle einfach nicht umblättern oder sowas, dann darf ich schon zum Stift greifen und das Ganze abschreiben und irgendwo dran kleben oder mir irgendwo hin legen oder sonst irgendwas. Aber weil ich weiß, dass das die nächste Frage ist, mit einem Notensatzprogramm da irgendwo hergehen und vielleicht sogar das automatisiert einlesen und dann abspeichern, das ist nach meiner Ansicht zumindest nicht von dieser Norm erfasst, weil, naja, wenn man sich guckt, wofür das sein sollte, dann ist das ja eher dafür gedacht, dass man kurz mal ein paar Noten aufschreibt, aber neben, eben nicht im automatisierten Verfahren.
So eben. Ah, okay.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael. Egal ob Herrenberg, rechtssichere Fotos auf Instagram oder KI in der Verwaltung. Mit iMichael sind Sie perfekt auf die Zukunft vorbereitet. Mit iMichael erhalten Sie Ihre eigene App im Namen Ihrer Musikschule für alle Ihre Lehrkräfte, SchülerInnen und Eltern. Über 250 Musikschulen und 120.000 AnwenderInnen setzen auf unseren zuverlässigen Support. Wir freuen uns auf Sie und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Abschließend vielleicht noch eine Frage zum Thema Noten. Was passiert denn eigentlich, wenn ich es trotzdem mache? Kopieren, weitergeben. Bearbeiten, ja. Veröffentlichen.
Also es gibt zwei Dinge. Also erstmal, das gut, vielleicht aus dem Munde eines Rechtsanwalts ein bisschen gefährlich, aber in ganz, ganz vielen Fällen, in fast allen Fällen passiert nichts. Weil erstmal ja jemand rausbekommen muss, dass ein Verstoß begangen worden ist. So, das heißt also, es gibt diesen schönen Spruch, wo kein Richter, da kein Kläger, wo kein Kläger, da kein Richter, wie auch immer, wie rum auch immer. Es ist so, ich muss also erstmal überhaupt jemanden haben, der das wahrnimmt, diesen urheberrechtlichen Verstoß. Ein bisschen schwierig ist das geworden, tatsächlich seitdem YouTube da ist, weil ich sag mal, wenn Musikschulkonzerte aufgenommen werden, kann das sogar sein, dass das alles wunderbar bei der GEMA angemeldet ist. Wenn dann aber tatsächlich da Kinder stehen mit so einem, diese berühmten breiten Notenaufsteller mit 8 Seiten kopierten Noten, naja, dann kann natürlich, wenn das ein Verlag sieht, der dann auch sagen, sie haben das ja toll dokumentiert, dass sie da einen Verstoß begangen haben, ne? Gut, was passiert dann? Was man machen kann dann als Verlag ist, dass man einen Schadensersatz verlangt und dieser Schadensersatz ist normalerweise relativ überschaubar. Nämlich in so einem Fall wird die doppelte Lizenz verlangt. Das heißt also, das, was man normalerweise für so eine Lizenz bezahlt hätte, wird dann verdoppelt. Macht die GEMA übrigens auch so, wenn man Sachen nicht angemeldet hat. Sie nennt das dann Verwaltungsgebühr oder Bearbeitungsgebühr oder. Das ist die eine Seite. Das ist das, was normalerweise passiert, weil ein Verlag oder auch ja normalerweise der Verlag oder eben der Komponist ein Interesse daran hat, Geld zu bekommen. Die haben kein Interesse daran, dass Leute ins Gefängnis wandern. Vor etlichen Jahren gab es diese Kampagne Kopien brauchen Originale. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da gab es im Kino so ein Clip, wo dann irgendwie kleine Kinder vorm Gefängnis standen und ihrem Vater ein Geburtstagslied vorgesungen haben und nur noch 4-mal singen und so weiter. Also, dass jemand für eine urheberrechtliche...
Noch natürlich erinnere ich mich dran.
Oh. Und die hatten sie auch noch verzählt, weil wenn sie da stehen, ist es ja schon, also jemand kann maximal 5 Jahre bekommen, dann können sie eigentlich nur noch 3-mal singen, aber ist egal. Zumindest ist es so, dass jemand, der einen urheberrechtlichen Verstoß begangen hat im privaten Bereich oder ich sage es mal einen kleinen Verstoß im gewerblichen Bereich, seltenst dafür strafrechtlich belangt wird. So möglich, und das will ich aber betonen, ist das schon. Man kann, es ist also, ein Urheberrechtsverstoß zu begehen, ist eine Straftat. So, und das muss man ganz klar auch mal so formuliert haben, aber dass das tatsächlich zu einer Anklage kommt, dass jemand verurteilt wird. Ganz ehrlich, ich bin seit 15 Jahren unterwegs als Anwalt. Ich habe das noch nie erlebt. Noch kein einziges Mal, dass es zu einem Strafverfahren kam. In so einem Fall. Insofern, das ist vielleicht die gute Nachricht dabei.
Trotzdem, ich finde, Kopieren von Noten, da denke ich jetzt sicher nochmal drüber nach im Musikschulkontext und spreche mal meine Schulleitung drauf an mit der VG Musikedition. Das ist sicher clever, weil ich meine, dass Eltern Geld sparen für Lehrmittel, vielleicht von dem gesparten Geld bei Starbucks Kaffee trinken gehen und ich mich dann strafbar mache, das muss ich gestehen, sehe ich nicht ein.
Das ist wohl die richtige Einstellung. Ja.
Ja, sollen wir mal so ein bisschen den Schwerpunkt wechseln, Frank? Wir
Ja,
hatten es
gerne.
eben schon gerade angeteasert, Musikschulvorspiele, da gibt es ja auch so einiges zu beachten. Gibt es da so was Generelles, was du mal für uns zusammenfassen würdest?
Ja, also Musikschulvorspiele sind eigentlich zwei Themen, die mal eine Rolle spielen. Die eine Frage ist, oder drei Themen sind es eigentlich. Das erste ist diese Veranstaltung bei der GEMA angemeldet, ja oder nein? Wenn nämlich moderne Musik gespielt wird, dann ist es so, dass es eben verpflichtend als Veranstaltung gilt und dann muss man das auch bei der GEMA anmelden. Ist häufig auch
Auch wenn
kein
es in einem Schulkontext ist.
Ja, auch wenn es im Schulkontext ist, weil, wie gesagt, sobald man eine öffentliche Aufführung hat, und öffentlich ist es eben, sobald da die Leute, die zuhören, untereinander nicht mehr miteinander verbunden sind oder wenn nicht alle, die zuhören, mit dem Veranstalter persönlich verbunden sind, dann haben wir eine Öffentlichkeit und dann brauche ich eine Lizenz.
Das heißt, sobald ich ein Musikschulvorspielplakat mache und das taucht in den Social Media auf, ist es eine öffentliche Veranstaltung.
Ja, mit Social Media hat das nicht so viel zu tun, sondern eher die Frage, wer da sitzt. Also wer dann letztlich da der Zuhörer ist. Also ob da jeder kommen kann. Ob ich zum Beispiel sagen kann, das ist also öffentlich und jeder kann eine Karte kaufen oder jeder kann kostenfrei da erscheinen, sich hinsetzen und zuhören. Dann habe ich eine Öffentlichkeit und dann brauche ich auch eine GEMA-Lizenz dafür, für so ein Konzert. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, das ist gar nicht so teuer. Das ist also, kostet gar nicht so viel Geld. Hier haben wir für die ersten 150 Leute so einen Mindestbetrag, der liegt, glaube ich, immer noch unter 30 €. Das heißt also, das ist gar nicht so wahnsinnig. Also wenn man das kostenfrei macht, ne, wenn man also keinen Eintritt verlangt, ansonsten ist das auch an den Eintritt gekoppelt. Aber dann ist man damit auf der sicheren Seite. Die zweite Sache, die man beachten sollte, ist, dass man nur Stücke im Original spielt, dass man keine Bearbeitung dort aufführt. Wir hatten das vorhin ja ganz kurz. Bearbeitung heißt, ich verändere etwas maßgeblich an dem Stück. Das kann schon eine Uminstrumentierung sein, wenn es einen anderen ästhetischen Charakter bekommt. Und dann habe ich nämlich das nicht mehr in der GEMA-Lizenz mit dabei. Dann ist das sozusagen, die GEMA lizenziert nur Werke, die eben auf eine bestimmte Weise ja festgelegt sind, aber keine Bearbeitung. Ich müsste also streng genommen bei dem Verlag eine Bearbeitungslizenz einholen und müsste sagen, ich möchte ganz gern ein Stück so und so aufführen mit der und der Besetzung. Was kostet das? So, dann, ja, das ist
Soll ich dir mal ganz
schwierig.
kurz sagen, ich bin ja
Ja.
froh, dass ich nicht Gesangslehrerin bin für Popgesang oder irgendwie sowas, denn die kommen jetzt garantiert ins Schwitzen, wenn sie das hören, oder?
Das will ich nicht ausschließen, dass das so ist. Das passiert sicherlich häufig. Gut, muss man natürlich wieder sehen. Es gibt einen Unterschied zwischen juristischer Korrektness, ne, das ist die eine Sache, und die andere Sache ist, ob es dann eventuell toleriert wird. Das sind nämlich so, es gibt oft Verlage, die nehmen das wahr und sagen, mir ist das total egal. Das sieht man bei YouTube, sieht man das ja auch häufig. Das wäre sonst das dritte Thema, komme ich gleich noch drauf, dass da Bearbeitungen gezeigt werden, die eigentlich gar nicht zulässig sind, aber der Verlag sagt, wir tolerieren das, weil wir eben die GEMA-Tantiemen bekommen, was, wenn das Original vernünftig angemeldet ist. Es kann nämlich sein, wenn ich also sage, ich melde das Stück an, habe eine Aufführungslizenz von der GEMA, kann also sagen, okay, ich darf das aufführen, dass es dann trotzdem kein Problem ist, wenn ich dann eine Bearbeitung aufführe, weil die GEMA sagt, Hauptsache, wir kriegen unsere Kohle von der Aufführung rein. Das ist so das, was eben sein kann. Du wirst immer stiller, Christine.
Ich werde immer stiller, weil ich merke, was ich eigentlich alles nicht weiß.
Ja, okay. Die dritte Sache, die man beachten muss, ist, wenn ich das Ganze abfilme und bei YouTube hochlade. Auch da kann ich sagen, wenn ich ein Stück normal hoch, also als Cover aufführe, also nur so aufführe, wie es tatsächlich gedacht ist, dann habe ich damit kein Problem, dann kann ich das hinterher hochladen. Zumindest urheberrechtlich gesehen ist es kein Problem. Wenn ich aber was bearbeitet habe, dann bräuchte ich wieder eine Bearbeitungslizenz. So, und ganz kurz jetzt noch, ganz kurz noch für Film. Ja, wenn ich also was gefilmt habe und hochladen möchte, urheberrechtlich kein Problem. Na, das ist kein Thema. Aber sobald ich etwas abfilme, sind da noch ganz viele andere Sachen mit im Spiel, nämlich zum Beispiel die Leistungsschutzrechte. Na, also ich müsste
Was
jeden
ist das
einzelnen.
denn jetzt?
Leistungsschutzrechte sind Rechte, die entstehen, wenn ein Stück aufgeführt wird, also wenn ich eine Leistung an dem Stück erbringe, wenn ich es also wahrnehmbar mache, höre, so hörbar mache in aller Regel, dann kriegen die Leute, die eben das hörbar machen, ein eigenes Recht. Und das ist das Leistungsschutzrecht. Mhm. Das heißt, ich müsste eigentlich, wenn ich jetzt das uploade, noch jeden einzelnen Musiker fragen, jede einzelne Musikerin fragen, ob ich das darf.
Das mache ich in der Tat, wenn ich Schüler filme, dann erstmal nur mit Einverständniserklärung der Eltern. Und dann, wenn ich denen das zur Verfügung stelle, wir haben jetzt zum Beispiel den digitalen Wettbewerb bei uns wieder an der Musikschule, da lade ich das auf YouTube hoch, aber nur, wenn die Eltern mir vorher schriftlich bestätigt haben, dass ich genau dieses Video dort hochladen darf, um das dann einzureichen. Ja. Das ist rechtlich sauber.
Das ist in Ordnung. Das besser wäre es sogar noch, wenn du es vorher machst. Weil wenn du vorher die Einwilligung dafür hast, dann erlebst du hinterher keine Überraschung. Weil es kann ja mal sein, ich hatte das gerade letzte Woche wieder, dass eine Musikerin gesagt hat, bei mir angerufen hat und gesagt hat, ich habe da und da gespielt, war sogar kostenfrei und so weiter, aber ich habe mich an der und der Stelle total verhauen. Und der Veranstalter möchte das jetzt ganz gerne uploaden. Wie kann ich das verhindern? Ne? Weil der Veranstalter sagt, Hauptsache, wir haben jetzt irgendwie ein schönes Stück beziehungsweise eine schöne Aufführung von dem Stück. Wie kann ich das verhindern? Das ist ganz einfach, weil es waren keine Leistungsschutzrechte übertragen. Und das kann sie sagen, dass sie das eben nicht möchte, dass es abgeloadet wird. Und das ist kein Problem.
Ja.
In dem Fall. Das heißt, wenn du die Einwilligung erst später einholst von den Eltern, nach der Herstellung der Aufnahme, gehst du das Risiko ein, dass ein Elternteil sagt, nee, ich möchte das aber nicht. Ja, und dann kannst du es vergessen, dann funktioniert es halt nicht, dann darfst du es halt nicht hochladen. Nee,
ich mache es meistens so, wir filmen das ab, weil ich das vorher abgesprochen habe, dass wir was filmen dürfen im Unterricht. Mhm. Dann schicke ich das den Eltern und sage, das würde ich hochladen, das würden wir einreichen für den Wettbewerb. Super. Ist das richtig? Dürfen wir das? Steht unlisted auf YouTube, ist nur mit dem Link zu finden und dann,
ja, dann ist es... Ja. Genauso kann man das machen, ne? Und dann fragst du nämlich auch gleich noch implizit die Bildrechte ab. Das wäre nämlich der dritte Punkt, dass du nach fragst, Recht am eigenen Bild. Ne, wenn es abgefilmt ist, ist das auch noch ein Punkt, das ja eben eingewilligt werden muss hinsichtlich der Bildrechte. Aber dann gibt es noch viele, viele andere Sachen, die dazu führen können, dass es problematisch wird. DSGVO beispielsweise oder allgemeine Geschäftsbedingungen bei dem Plattformbetreiber, strafrechtliche Fragen und so weiter und so weiter. Also es ist ein Fass ohne Boden.
Ich werde gleich wieder still, Frank.
Ja, da werde ich aber auch still, weil das tatsächlich, das ist so ein Punkt, Christine, wo ich wirklich nur sagen kann, wenn ich dann wirklich umfassend beraten soll, kann ich immer nur sagen, eigentlich, wenn Sie es juristisch sehen, können Sie es gar nicht machen. Ja, dann lassen Sie es besser bleiben. Das wollen die meisten aber nicht. Aber dann sage ich auch mal dazu, wer eben als Musiker beruflich unterwegs ist, der muss sich darüber im Klaren sein, dass das irgendwo auch ein Risiko dieses Berufs ist, dass man in rechtliche Grauzonen kommt und sich dem Risiko aussetzt, dass eben was schiefgehen kann. Das tun andere in anderen Berufszweigen ebenfalls. Das ist einfach, gehört mit dazu, ist ebenso.
Ich habe noch eine Publikumsfrage. Noch eine. Wie sieht das mit der Rechtslage aus, wenn ich für ein Vorspiel in der Musikschule ein YouTube-Video als musikalische Begleitung abspiele? Erlaubt oder nicht?
Nein, das ist nicht erlaubt. Es gibt zwar diesen Deal zwischen GEMA und YouTube beziehungsweise Google, dass eben die Lizenzen bei YouTube bestehen, dass ich also ein Cover hochladen darf. Ich darf also dort Musik hochladen bei YouTube. Das umfasst aber nicht, dass ich im nächsten Schritt dieses YouTube-Video irgendwo aufführen darf. Das ist ein eigener Lizenzbereich. Das heißt also, dafür bräuchte ich eine eigene Lizenz. Die gibt es aber bei der GEMA, kann ich bei der GEMA mir einholen und dann auch entsprechend für ein Konzert benutzen. Wahrscheinlich geht es bei der Frage um Playback oder sowas, ne?
Ja, das stand hier jetzt nicht so genau. Ich schaue noch mal eben. Ja, mit YouTube-Video als musikalische Begleitung. Ja, ich gehe mal davon aus, das soll als Playback genutzt werden. Das heißt, die Person kann sich bei der GEMA melden, kann eine kleine Lizenz beantragen dafür und das dann aufführen.
Soweit ich weiß, ist das möglich. Also soweit ich weiß, ist es möglich, dass man eben eine Aufführungslizenz sich bei der GEMA für so einen Zweck holen kann. Ich kenne nicht alle über 100 vorhandenen GEMA-Tarife, die ändern sich auch ständig. Aber ja, da gibt es tatsächlich sehr, sehr umfangreiche und verschiedene Sachen. Aber vielleicht für all diejenigen, die jetzt sagen, nein, dann lasse ich das mit der GEMA. Nein, lassen Sie das nicht, denn es gibt eine Maske, eine Abfragemaske bei der GEMA, wo Sie erstmal ganz grob angeben können, was Sie vorhaben. Danach können Sie eben dort eingeben, was Sie genauer vorhaben und dann noch genauer und dann kriegen Sie Lizenzen angeboten. Ja, also das vielleicht als Appell an alle, die jetzt zuhören, nicht verzagen, sondern bei der GEMA wird man normalerweise fündig und ansonsten rufen Sie an. Also es ist auch auch die Möglichkeit, da sich zu erkundigen, welcher Tarif passt, wenn man was vorhat.
Das macht dann ja auch ganz schön viel Arbeit. Aber zum Thema Zusammenhangstätigkeiten kommt nachher noch eine Frage. Da habe ich nämlich auch was ganz Spannendes, was ich unbedingt noch fragen wollte. Aber wir waren ja gerade bei YouTube. Das wird ja auch zum Unterrichten immer beliebter. Und es gibt einfach eine Fülle von tollem Material, was sich so im Unterricht verwenden lässt. Und dabei meine ich jetzt nicht nur so bestimmte Tutorials zu einzelnen Themen, sondern vor allem auch Aufnahmen zu Stücken, die meine Schülerinnen und Schüler spielen, die sich toll vergleichen lassen, diese Aufnahmen. Welches Tempo wird gewählt? Was klappt gut? Was berührt, was nicht? Was davon möchte ich vielleicht in meiner eigenen Interpretation drin haben? Und auch Klavierbegleitung, da gibt's ja mittlerweile echt viele und auch wirklich gute, die lassen sich ja auch toll verwenden, weil man auf YouTube ja jetzt auch in 5er-Schritten Musik langsamer stellen kann, wenn man auf benutzerdefinierte Wiedergabegeschwindigkeit klickt. Trotzdem bietet es sich ja manchmal an, auch so einen YouTube-Clip herunterzuladen und in die eigene Audiothek zu stellen. Ist das erlaubt? Dürfte ich diesen Download vielleicht sogar auch weiterleiten an meine Schülerinnen und Schüler? Damit die das in ihre Music Speed Change App laden?
Also es ist schon möglich für private Zwecke Musik oder beziehungsweise Videos von YouTube herunterzuladen. Das ist eine Privatkopie, das kann ich machen. Das heißt also, in dem Moment, wo du das runterlädst und sagst, es ist erstmal nur für mich, ich möchte damit erstmal nur selber agieren, ist das kein Problem. Wenn du es aber natürlich im Musikschulkontext weitergibst, dann verlässt du den privaten Bereich, dann bist du raus. Was man aber machen kann, ist natürlich wieder einfach das Ganze verlagern auf die Schüler. Man kann natürlich sagen, so, ich habe da jetzt das und das Video, hör dir das bitte an, guck dir das bitte an, lad dir das runter. Das ist auch möglich, weil dann der Schüler agiert ja immer privat. Das ist also gar kein Problem. Ne? Und wenn der mit so einem Programm, Extraktionsprogramm heißt das, glaube ich, dann umgehen kann, wo man eben eine Soundspur vom Video trennen kann, dann ist das in der Hinsicht kein Problem. Aber ja, dass du das jetzt weitergibst, da hätte ich Bedenken.
Und das ist jetzt nicht problematisch, dass ich meinen Schüler, meine Schülerin auf die Idee bringe, was Illegales zu tun?
Nein, das ist ja für die nicht illegal. Also illegal wäre es, dass du das im gewerblichen Kontext, also ich meine, gewerblich ist jetzt nicht technisch zu sehen, weil als Musiker hat man ja kein Gewerbe, aber so heißt das halt im Gesetz. Wenn du als Gewerblicher agierst, dann ist es nicht als Privatkopie, von der Privatkopie gedeckt. Wenn aber eben als Privatperson, die ja eben Schüler ist, handelt, dann ist das völlig legal. Das darf ich machen. Das ist kein Thema. Da darf ich auch was rausladen.
Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt kommt noch eine Frage von einer Schulleitung, die via Social Media reinkam, die Frage. Da war nämlich ein Konzert mit Darbietungen, die bei Jugendmusiziert prämiert wurden. By the way, herzlichen Glückwunsch an Lehrkräften und den Teilnehmenden an dieser Stelle.
Glückwunsch.
Und auf diesem Konzert wurde seitens der Musikschule mitgefilmt. Und dieser kleine Mitschnitt, der soll jetzt nochmal komprimiert werden, kleine einzelne Ausschnitte. Und das soll jetzt als Reel auf Social Media. Was müssen Sie da beachten? Braucht man da die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, der Kinder und Jugendlichen, die da auf der Bühne standen? Oder reicht da auch der Aushang an der Saaltür, dass mitgefilmt wird?
Ja, das ist nicht ganz klar, ob was da tatsächlich ausreicht. Aber ich muss natürlich irgendwo es geht immer darum, dass man einwilligt. Ich kann, wenn ich also bestimmte, es geht um Bildrechte in diesem Fall, wenn es um Einwilligung geht. Das heißt also, ich muss einwilligen, dass mein Bild irgendwo hochgeladen und veröffentlicht wird. Beim Video bin ich ja sichtbar. So, die Frage ist, ob ich eine Einwilligung nur aktiv geben kann, indem ich irgendetwas unterschreibe. Da sind sich fast alle Juristen einig, dass das nicht sein muss, sondern ich kann auch durch schlüssiges Handeln einwilligen. Also indem ich beispielsweise mich sichtbar mache, ich gehe mal weg vom Video hin zu einem Foto, wenn ja so ein Gruppenfoto gemacht wird und ich stelle mich dann dahin und ich weiß, da wird ein Foto gemacht von mir, dann kann ich hinterher nicht sagen, ich habe ja aber nicht eingewilligt, ne? Weil wenn ich aktiv irgendwo hingehe, naja, so beim Video wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders, weil ich natürlich, wenn ich die Bühne betrete, in dem Moment erstens vielleicht gar nicht weiß, dass das gefilmt wird, erstens, und zweitens, wenn ich das weiß, vielleicht damit aber gar nicht einverstanden bin, aber trotzdem natürlich auf die Bühne muss, weil ich ja weiß, da passiert gleich was, wo ich gebraucht werde und wo ich eben, ja, was meine Aufgabe in dem Moment ist. Da wird man vielleicht ein bisschen schwieriger an so eine ja, passive Einwilligung rankommen. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich hänge einen Aushang an der Tür aus von so einem Konzert, ist erstmal immer die Frage, hat das die Person wirklich wahrgenommen? Das lässt sich hinterher schwer nachweisen, sowas. Ja, kann aber natürlich sein, kommt auf die Umstände an, wenn da jeder an dieser Tür vorbei muss und wenn das wirklich ganz kurz und knapp da steht, hier wird gefilmt, was weiß ich, ich sage das mal ganz technisch, diejenigen, die nicht gefilmt werden wollen, links rum, diejenigen, die gefilmt werden wollen, rechts rum, dann ist das natürlich völlig eindeutig. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ich habe auf meiner Website tatsächlich solche Einwilligungen als Formulare, stelle ich dir auch zur Verfügung.
Oh super, das verlinken wir auf jeden Fall. Jeder Gast ist hier verlinkt, lieber Frank. Ob er will oder nicht. Nein, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, vor laufender Kamera.
Nein, das ist gar kein Thema. Also natürlich bin ich da auch bemüht, irgendwie zu helfen. Nur die Frage ist tatsächlich, ob das reicht. Und das kann man so eindeutig, wie das in der Juristerei häufig ist, nicht beantworten. Es kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an, wie die Umstände dann da auch sind.
Wow. Großer Bereich. Habe ich jetzt noch was zu vergessen zu fragen, so in Bezug auf YouTube? Bestimmt habe ich was vergessen.
Ja, YouTube ist natürlich, da kann man ganz lange drüber reden, weil bei YouTube natürlich so viele Rechtsfragen auftauchen. Da kommt es auch auf ganz viele Einzelheiten an.
Aber du hast ja jetzt dieses neue Üben und Musizieren Spezial geschrieben. Ja. Willkommen im Club der Üben und Musizieren Spezialautoren. Und da steht ja auch so einiges drin, auch in Bezug auf YouTube, denn es ist noch nicht veröffentlicht, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber diese Folge kommt gleichzeitig mit deinem Spezial raus.
Ah, okay.
Ich durfte schon lesen.
Ah, okay, wunderbar.
Deswegen, ich weiß, dass da viel, viel, viel Spannendes drin steht und ich habe mich gefragt, oh Gott, wie kriegen wir das alles in einer Folge unter? Kriegen wir natürlich nicht unter. Muss man lesen. Es ist wirklich, ich gratuliere dir, es ist echt lesenswert.
Dankeschön.
Und da steht auch noch viel drin zum Thema YouTube. Ja, lieber Frank, du hast gemerkt, das Publikum war aktiv, aktiver Aktivist. Nein, am aktivsten. Mhm. Wir haben sowieso die besten Hörerinnen und Hörer hier bei Vollmotiviert. Also vielen Dank euch an dieser Stelle und auch danke, wenn ihr Vollmotiviert zum Beispiel auf Spotify abonniert und dann auch gleich die Glocke zur Benachrichtigung drückt. Nun aber wieder ein Fall aus dem Publikum, und zwar geht es da um Zusammenhangstätigkeiten. Dazu gehört ja, und jetzt muss ich gestehen, ich habe wirklich in deinem Übermusizieren Spezial geguckt. Es gehört dazu die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, die Schulkonferenzen, Elterngespräche, Planen und Durchführen von Vorspielen, Teilnahme mit Schülerinnen und Schülern an Wettbewerben und Musikschulfreizeiten. So, und ich glaube noch so einiges mehr. Habe ich was vergessen? Mhm. Was habe ich vergessen?
Ich habe die Liste jetzt auch nicht auswendig im Kopf. Das steht im TVÖD so tatsächlich festgehalten. Da wird genau definiert, was eine Zusammenhangstätigkeit ist. Genau. Und die aufgezählten Sachen gehören dazu.
Okay, so. Nun zu der Situation, die da geschildert wird und die, wie ich glaube, viele von uns kennen. Und ich kürze es ein bisschen ab an dieser Stelle. Das geht um eine Lehrkraft, die hat ein Teilpensum von 30% an einer Musikschule. Da ist sie angestellt und sie hat die Fortbildung auf Wunsch ihrer Musikschulleitung besucht. Sie hat ein Vorspiel pro Semester, führt sie durch. Dann hat sie im Rahmen dieser Zusammenhangstätigkeit beim Tag der offenen Tür und auch bei mehreren Instrumentalvorstellungen in der Schule sich engagiert. Wie viel Zeit das war, das steht hier nicht. Und dann gibt es, ich zitiere, anspruchsvolle Eltern mit viel Gesprächsbedarf und Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, ADHS und Autismus-Spektrumstörung, schreibt sie. Die Lehrkraft findet, dass sie extrem viele Zusammenhangstätigkeiten hat. Und nun geht es darum, dass noch ein Schüler bei Jugend musiziert beim Landeswettbewerb teilnimmt. Herzlichen Glückwunsch. Und sie natürlich mit hinfährt. Jetzt hat sie bei ihrer Musikschulleitung angefragt und ihre Musikschule will ihr die Fahrtkosten erstatten, nicht aber die zusätzlichen Stunden, die dadurch extra Proben, Proben mit der Klavierbegleitung und den Tag beim Landeswettbewerb zusammenkommen. Immerhin muss sie nicht noch übernachten. Also, und die Schulleitung, die verweist in diesem Zusammenhang eben auf die Zusammenhangstätigkeit. Das sieht die Lehrkraft nicht ein. Wie kann sie sich verhalten?
Ja, also Zusammenhangstätigkeit ist deshalb schwierig von der Zeit her einzugrenzen, weil, ja, es ist oder anders. Es gibt eine Regelarbeitszeit im TVED, die ist ja festgelegt. Die liegt, meine ich zurzeit, bei 39 Stunden pro Woche. Und demgegenüber steht die Verpflichtung zum Unterrichten. Das sind bei einer Vollzeitkraft ohne Ferienüberhang 30 Stunden pro Woche. Das heißt, wenn ich eine Vollzeitstelle habe, muss ich 30 Stunden zu 45 Minuten unterrichten.
Und dieser Ferienüberhang sind jetzt die fehlenden Stunden, oder?
Nein, der Ferienüberhang ist ein neues Thema. Das ist,
ich unterrichte in den Ferien nicht und habe deswegen, ich habe aber nur Anspruch auf genau. So viel Urlaub, ne?
Genau, also der Ferienüberhang, man hat 30 Tage Urlaub pro Jahr. Das ist zumindest der Anspruch. Aber dadurch, dass eben Ferien stattfinden, wird ja so gibt es ja viel mehr Ferien und diese Ferienzeit, die eben nicht gearbeitet wird, die wird dadurch ausgeglichen, dass man sagt, naja, es sind nicht 30 Unterrichtseinheiten zu 45 Minuten, sondern mehr, die zu unterrichten sind. Das heißt also, jemand, der eine Vollzeitstelle hat, müsste dann eigentlich 34 Stunden arbeiten. So, das ist ganz kurz. So. Jetzt wieder zurück zu den Zusammenhangstätigkeiten. Bei den Zusammenhangstätigkeiten ist das so, dass die zeitlich den Rest bilden zu dieser Vollzeitstelle sozusagen. Das heißt, wenn ich 30 Stunden arbeite, oder 30 mal 45 Stunden geben müsste, bin ich bei 22,5 Stunden Arbeitszeit, volle Arbeitszeit. Und die müsste ich jetzt ja mit Zusammenhangstätigkeiten füllen bis zu 39 Stunden. So, das ist erstmal die komplizierte Rechnung, die dem vorausgeht. Wenn man jetzt eine 30%-Stelle hat, kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen, dann sind das eben davon 30% jeweils. Das heißt, ich habe 30% dieser 30 Unterrichtsstunden, 10, das sind in etwa 10 Stunden, etwas weniger als 10 Stunden. Aber dem steht dann eben auch diese Zusammenhangstätigkeit gegenüber, die dann anteilig ebenfalls mit dazu zählt. Was man jetzt machen müsste oder was die Zuhörerin machen müsste, wäre, dass sie mal ermittelt, ob sie mit all den Tätigkeiten, die sie da neben dem reinen Unterrichten leistet, ob sie damit die Arbeitszeit überschreitet, die sie vertraglich vereinbart hat. Das kann ich nur so machen, indem ich längere Zeit mal mitverfolge, wie lange rede ich denn mit den Eltern, die großen Gesprächsbedarf haben? Wie lange bereite ich meinen Unterricht vor und nach? Das ist von Instrument zu Instrument auch sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt da Instrumente, die sehr große Vorbereitung brauchen, es gibt welche, die weniger Vorbereitung und Nachbereitung brauchen. So, und wenn ich das ermittelt habe und dauerhaft feststelle, ich bin da wirklich lange Zeit drüber, dann sollte ich mit meinem Arbeitgeber darüber reden und sagen, das passt nicht. Wir müssen irgendwie gucken, dass ich weniger Vor- und Nachbereitung habe, beziehungsweise das lässt sich ja meistens nicht vermeiden, aber eben weniger Nebentätigkeiten, die mir ansonsten aufgebürdet werden. Und jetzt sind wir bei der Frage, wenn also eindeutig klar ist, dass Sie wirklich diese Zusammenhangstätigkeit, die mit Ihren Unterrichtseinheiten zusammenhängt, überschreitet, dann kann sie auch verweigern, dass sie zu einem Unterricht mitfährt, wenn das nicht bezahlt wird, also wenn das nicht als Überstunde anerkannt wird, gegebenenfalls. Oder eben im Rahmen dieser Zusammenhangstätigkeiten liegt. Das müsste sie aber ermitteln. Und deswegen kann die Schule auch erstmal ganz frei heraus sagen, ja, das bezahlen wir nicht, beziehungsweise das erkennen wir nicht an, weil die Arbeitnehmerin erstmal nachweisen müsste oder darlegen müsste, dass sie außerhalb dieser Zusammenhangstätigkeitszeit liegt. Ich habe da mal vor längerer Zeit einen Artikel drüber geschrieben, der heißt Unlimited.
Wo finde ich den?
In welchem Üben und Musizieren der ist, weiß ich nicht, aber der ist, um nochmal auf das Spezialheft zu kommen, dort wird da drauf auch verwiesen an einer Stelle, soweit ich das weiß. Ah. Und da friemel ich das ganz genau auseinander, auch mit Beispielen und so weiter, und erkläre das eben, wie das genau funktioniert.
Stelle ich auf jeden Fall in die Shownotes, finde ich garantiert. Denn man kann ja wahnsinnig gut recherchieren, seitdem es diese Shot Music App gibt. Da habe ich alle Üben und Musizieren dann digital drauf. Und dann gibt es dann so eine kleine Dupe, gebe ich mein Stichwort ein, werde ich fündig. Vielleicht abschließend, Frank, ich habe noch eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin sicher, das kennen ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, die in Kooperationen unterwegs sind. So, und zwar, die Situation, die lautet, ich muss die jetzt mal hier so ad hoc verkürzen. Da ist eine Lehrerin, EMP, elementare Musikpädagogik, unterrichtet sie und sie ist in einer Kooperation unterwegs. Da wird sie von der Musikschule in eine allgemeinbildende Schule geschickt. Dort hat sie einen Kellerraum zugewiesen bekommen zum Unterrichten. Ach, wie gemütlich. An dieser Stelle wird dann so ein bisschen die prekäre Arbeitssituation geschildert, die es echt in sich hat. Und sie weist darauf hin, dass sie auf diesen Job echt angewiesen ist. Aber in ihrem Raum, in dem sie unterrichten muss, schimmelt es massiv. Sie hat dann erstmal, ist sie zu ihrer Schulleitung damit gelangt und hat gesagt, geht so nicht. Die Schulleitung hat gesagt, wunderbar, ich leite das an die Schule weiter. Die Schule fühlt sich aber nicht zuständig und hat nur diesen einen Raum zur Verfügung und sie droht der Musikschule mit Kündigung des Kooperationsvertrags. Die Musiklehrerin hält still, weil sie ihren Job nicht verlieren will und nimmt jetzt diese prekären Arbeitsbedingungen in Kauf. Was würdest du denn dazu sagen?
Da sind jetzt viele Leute dran beteiligt.
Schwierig, ne?
Das ist tatsächlich ein bisschen, unterm Strich gesehen ist es so schwierig nicht, weil der Arbeitgeber dafür zuständig ist, tatsächlich für das Wohl und Weh der Arbeitnehmer zu sorgen. Das heißt, er muss auch vernünftiges Arbeitsgerät und Arbeitsräume zur Verfügung stellen. So, und wenn jetzt die Arbeitnehmerin dort an einer Stelle arbeiten muss, wo diese Bedingungen nicht vernünftig sind, also wo man unter Umständen gar nicht vernünftig und ohne dass man selber gesundheitlichen Schaden nimmt, arbeiten kann, dann ist erstmal der Arbeitgeber dafür verantwortlich, das zu verändern. Das heißt, jetzt kommen die vielen Leute ins Spiel. Das heißt, also die Arbeitnehmerin, die Musikschullehrkraft müsste sich tatsächlich an ihre Musikschule wenden, weil sie hat ja keinen Arbeitsvertrag mit der Schule, mit diesem Kooperationspartner. Jetzt ist es so, dass die Musikschule sich an die allgemeinbildende Schule wenden müsste. Das hat sie ja anscheinend auch getan, erfolglos. Wenn dann tatsächlich jetzt aus diesem Grund der Kooperationsvertrag gekündigt wird, dann ist das tatsächlich natürlich schade für die Arbeitnehmerin, aber sie muss sich überlegen, was da schlimmer ist, den Job zu verlieren an der Stelle oder eben zu sagen, gut, okay, dann habe ich wenigstens eine Chance, dass anderweitig reagiert wird. Manchmal hilft es, wenn man konkrete Vorschläge macht. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir könnten das doch aber auch in dem Raum machen oder das wäre doch vielleicht auch unter diesen Umständen möglich oder. Also es gibt nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern Reden hilft da ganz häufig ganz gut bei solchen Geschichten, die rechtlich kompliziert sind.
Und man muss ja auch sagen, jemand, der heute Musikpädagogik studiert und EMP mit dazu nimmt, der hat ja praktisch Jobgarantie. Denn EMP-Lehrkräfte werden so händeringend gesucht, dass sie wahrscheinlich doch eine größere Auswahl hat, als sie sich jetzt erstmal so vorstellen kann.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass sie dann so eine Art Druckmittel hat, weil einfach der Markt momentan das nicht hergibt. Nur meine Erfahrung zeigt, dass, das muss ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen klischeehaft werden, dass Musikerinnen und Musiker häufig die Hebel, die ihnen zur Verfügung stehen, auch hinsichtlich von, also bei Honoraren beispielsweise, nicht ausreichend nutzen, sondern sagen, nee, okay, dann bleibe ich lieber passiv, weil na, dann bin ich safe sozusagen.
Ich wollte mir das Thema Honorare eigentlich nicht aufmachen, Frank, aber wo du es jetzt gerade so schön anschneidest.
Ja.
Honoraruntergrenzen fürs Unterrichten, gibt es sowas? Wenn ich jetzt als Privatmusiklehrkraft unterwegs bin?
Also es gibt keine juristischen Vorgaben dafür. Das regelt der freie Markt, aber es gibt natürlich Empfehlungen. Also es gibt Empfehlungen, die verschiedene Verbände herausgeben, die immer wieder neu angepasst werden und sich häufig danach richten, was eben der TVÖD vorgibt, beziehungsweise was er Angestellten gibt und daran wird dann ermittelt und ausgerechnet, was denn dann eigentlich in der gleichen Situation eine Honorarkraft nehmen müsste. Das wäre sozusagen das, was man machen kann. Ich kann immer nur empfehlen, zu denken oder darüber nachzudenken, dass ich ja über das Honorar hinaus, also das, was ich gerne hinterher als Gewinn haben möchte, auch mich noch anders absichern muss als ein Arbeitnehmer. Ein Arbeitnehmer hat ja verschiedene Vorteile, die er eben ja, die er genießt. Und als Honorarkraft muss ich ja mir Geld zurücklegen, ich muss meine Sozialbeiträge selber bezahlen und so weiter. Trotzdem stehe ich natürlich im Wettbewerb mit anderen Honorarkräften. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher.
Absolut. Aber nur mal gesetzt im Fall, du wärst Honorar, Musiklehrkraft, Klavier. Welche Versicherung würdest du abschließen?
Welche Versicherung ich abschließen würde? Also ich würde auf jeden Fall eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen.
Warum?
Ja, das ist eine Versicherung. Wir kennen das alle aus dem privaten Bereich. Eine Haftpflicht zu haben ist eigentlich ein absolutes Muss, kostet kein Geld und ist deshalb ein Muss, weil man schnell tatsächlich in Situationen kommen kann, wo man schadensersatzpflichtig wird und das selber gar nicht tragen kann. Jetzt ist das Problem, sobald ich beruflich unterwegs bin, eben als Honorarkraft, greift die Privathaftpflichtversicherung nicht mehr. Dann brauche ich eben eine andere Versicherung, die das übernimmt, also die beruflichen Haftungsrisiken quasi übernimmt. Und da empfehle ich eigentlich regelmäßig meinen Studierenden auch, sich früh darum zu kümmern, weil das also wirklich die absolute Basisversicherung ist, die man als Selbstständiger haben sollte. Und wenn ich unterrichte, ist das auch relativ überschaubar, was das kostet, weil die Risiken relativ gering sind. Anders kann das natürlich sein, wenn ich dann auch noch eine Versicherung für Bühnenauftritte mit dabei haben will oder, ne? Oder wenn ich irgendwie mit Erwachsenenbildung was mache. Da kann das auch mal teurer werden unter Umständen, hängt aber auch davon ab, wo ich mich versichere. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht, das Versicherungsverkauf ist nicht mein Ding als Anwalt. Ne? Aber das sollte man auf jeden Fall haben. Das ist die eine Versicherung, die man auf jeden Fall braucht. Mhm. Was viele gerne haben wollen, was für viele aber schwer zu bekommen, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung als Musiker. Die ist deshalb so schwer zu bekommen oder zu bekommen ist sie nicht schwer, aber sie ist relativ teuer, wenn man sie als Musiker abschließt, weil natürlich das Risiko als Musiker zu erkranken relativ hoch ist. Ne? Es gibt also ein relativ hohes Risiko an psychischen Krankheiten zu erkranken. Das ist einfach in dieser Berufssparte so und dementsprechend verzichten viele da drauf. Das kann ich auch sogar nachvollziehen, weil das teilweise sehr, sehr teuer ist. Was man machen kann, vielleicht für die jüngeren Hörer, wenn ich als Student oder Studentin noch unterwegs bin, dann ist es so, dass manche Versicherungen nicht danach fragen, welchen Beruf ich später ausüben möchte. Ich gelte dann quasi als berufsunfähigkeitsversicherter Student. Und ob ich dann nach dem Studium Musiker werde oder Musiklehrer werde oder eben auch nicht, das ist eine andere Geschichte, das interessiert die Versicherung dann in der Regel nicht mehr. Daher vielleicht als kleiner Tipp, wenn man noch im Studium ist, sollte man möglichst noch während des Studiums eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen und darauf achten, dass nicht abgefragt wird, was das spätere Berufsziel ist. Es gibt da einige Versicherungen, 2, 3, bei denen das eben keine Rolle spielt.
Na, das lassen wir jetzt mal nicht die Versicherungen hören, aber es ist immer ein richtig guter Tipp. Vielen Dank, Frank. Wie ist denn das eigentlich mit Aufsichtspflicht? Welche Aufsichtspflichten habe ich denn als Musiklehrer, Musiklehrerin während des Unterrichts, sowohl in Musikschulen als auch als Privatmusiklehrkraft? Ist es in Ordnung, wenn ich den Unterrichtsraum kurz verlasse, kopieren werde ich nicht mehr, aber um vielleicht einen Kaffee zu holen oder einen Kaffee wegzubringen oder sowas?
Ja, Aufsichtspflicht ist tatsächlich ein sehr offenes, so ein Thema, was sehr viele Dinge offen lässt. Ne? Also Aufsicht bedeutet eigentlich, ich habe das kann ich aus dem Hinterkopf jetzt auch nicht, ne? Da muss ich auch immer ablesen. Aufsichtspflicht ist die Verpflichtung, Kinder vor einer Selbstschädigung oder einer Schädigung durch Dritte zu bewahren. Die beaufsichtigende Person muss darüber hinaus sicherstellen, dass die Beaufsichtigung ihrerseits Dritte nicht schädigen. So, das heißt also, das ist eigentlich das, was man damit erreichen möchte. Man möchte sozusagen erreichen, dass eben diejenigen, die beaufsichtigt werden, nicht selber geschädigt werden und andere auch nicht schädigen. Das ist sozusagen der Gedanke, der dahinter steht. Was ich dann im Einzelnen zu tun habe, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Deswegen muss ich das auch so erstmal so offen formulieren. Letztlich hängt es davon ab, in welcher Situation ich bin. Du hast jetzt gerade gesagt, du willst den Kaffee holen. Das hängt natürlich stark davon ab, welche Kinder habe ich vor mir. Wie viele sind das? welches Kind, wie alt ist das Kind, in welcher Situation, psychischen Situation befindet sich das Kind gerade, handelt es sich um ein verhaltensauffälliges Kind oder nicht. Das sind alles Dinge, die da mit reinspielen und die am Ende mit in eine Beurteilung fließen, ob eine Aufsichtspflichtverletzung stattgefunden hat oder nicht. Deswegen, ich sag mal, wenn du ein Vorschulkind hast, was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt ist oder sowas und du verlässt den Raum, dann muss man wohl davon ausgehen, dass dieser Zweck, der erreicht werden soll, dass es sich nicht selbst schädigt oder auch andere nicht schädigt in dieser Zeit, wahrscheinlich nicht vollständig erreicht werden kann. Es geht natürlich ganz häufig gut, muss man auch dazu sagen, aber wenn dann was passiert, dann besteht eben ein Problem, in Anführungsstrichen so. Und da ist dann eben die Frage, wie beurteilt man, ob das tatsächlich in deiner Pflicht war, in der Situation etwas zu verhindern oder nicht. Versuch das jetzt so unjuristisch zu formulieren wie möglich.
Ich danke dir.
Ja, es ist nicht immer ganz einfach. Das ist tatsächlich hier geht es ja auch immer um viel Geld. Es geht immer um geschädigte Kinder, es geht immer um geschädigte Gegenstände unter Umständen und so weiter. Deswegen geht es immer um hohe Werte. Und da dann eine Abwägung jetzt allgemein vorzunehmen, ist ganz, ganz schwierig. Und da muss man immer auf den Einzelfall gucken und schauen, was ist da genau passiert. Und hätte das verhindert werden können, vor allem. Das ist immer das Erste, was man tatsächlich schauen muss, wenn es um Aufsichtspflichtversetzung geht. Hätte das eigentlich verhindert werden können durch eine sachgemäße Beaufsichtigung? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon mal ganz gut für die Person, die die Aufsichtspflicht vermeintlich verletzt hat. Denn dann wird man wohl sagen müssen, okay, bei jeder anderen Situation hätte das jetzt ja so auch passieren können. Ja, und deswegen, dann ist es einfacher. Dann kann man sagen, es ist vielleicht eine Aufsichtspflichtverletzung passiert, aber der Schaden beruht gar nicht auf dieser Pflichtverletzung. Und dann ist man eben an der Stelle auch aus dem Schneider.
Darf ich da noch ganz kurz einhaken? Wie sieht's denn eigentlich mit der Aufsichtspflicht aus, wenn ein Kind jetzt den Unterrichtsraum verlässt? Bis wann bin ich aufsichtspflichtig?
Ja, also das hängt erstens davon ab, wenn nichts vereinbart wurde, was fast immer der Fall ist, hängt es davon ab, ob das Kind in der Lage ist, den Raum und das Gelände allein zu verlassen und nach Hause zu kommen. Wenn es darum geht, ne? Wenn also ich gehe jetzt davon aus, dass kein Elternteil irgendwie vor der Tür steht oder. Dann muss man sich die Frage stellen, kann das Kind das denn schon? Und das würde ich mir tatsächlich, wenn ich da Zweifel dran habe, schriftlich auch bestätigen lassen, dass ich das Kind aus dieser beaufsichtigten Situation entlassen darf in eine faktisch unbeaufsichtigte Situation.
Würde denn dafür schon reichen, dass ich den Eltern per E-Mail schreibe, ja, also ihr möchtet, dass euer Kind alleine nach Hause geht, ist das richtig, darf ich es losschicken? Wenn die Eltern antworten, ja, das möchten wir genauso, wäre ich dann da aufsichtspflichtmäßig aus dem Schneider?
Aus dem Schneider nicht unbedingt, aber zumindest würde schon mal vieles dafür sprechen, dass das so ist. Oh. Ja, es hängt leider davon, ich kann das nicht schöner formulieren. Es hängt auch leider was davon ab, wie das Kind, in welchem Zustand das Kind sich befindet. Wenn ich also absehen kann, dass es gerade in einer Stimmung oder in einem psychischen Ausnahmezustand, werde ich dem nicht einen Klaps auf den Hinterkopf geben können und sagen, so, jetzt geh nach Hause. Das wird nicht funktionieren. Genauso übrigens auch, wenn Eltern dann zum Abholen nicht kommen, ergibt sich eine ähnliche Situation. Man hat vereinbart, die Eltern holen ab und die kommen nicht. Was muss ich dann machen? Kann ich dann, sag ich mal, die Musikschule absperren und nach Hause gehen? Nee, kann ich natürlich nicht. Ich muss mich darum bemühen, die Situation aufzuklären und muss notfalls dann da auch warten, bis Eltern eben kommen. Oder was auch manchmal kommt beim Abholen, ist, dass eine Person erscheint, die man nicht kennt und abholen möchte. Oder die offensichtlich in einem Zustand ist, wo man sehen kann, die ist nicht in der Lage, ein Kind jetzt nach Hause zu bringen. Ältere Geschwister beispielsweise. Ich hatte das mal in einer Musikschule, wo die Frage kam, hier ist jetzt gerade ein älterer Bruder, der scheint so 15, 16 zu sein und der ist angetrunken offensichtlich. Können wir dem jetzt das Kind mitgeben oder nicht? So, und dann wird man wohl sagen müssen, nein, weil was kann dieser ältere Bruder in der Situation für eine Aufsichtspflicht ausüben? Gar nicht. Null. Ne? Das heißt, ich gebe das Kind in eine Situation, die unbeaufsichtigt ist, wissentlich, da muss ich auch reagieren und eben die Situation klären.
Schwitz, Zusammenhangstätigkeit.
Ja, so, da schließt sich der Kreis.
Hey Frank, ich hätte noch ganz, ganz, ganz viele Fragen und ich muss gestehen, die Juristerei finde ich doch nicht so unwichtig, wie ich dachte. Also es ist auch spannend und du schaffst es auch, das schön darzustellen, weil du auch so diesen ganzen musikalischen Background hast. Also es war doch eine sehr, sehr gute Erfahrung, dieses Gespräch heute. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön, sehr gerne.
Das war sie, die Podcast-Folge mit Frank Bauchowitz von musikerkanzlei.de, Autor des neuen Üben und Musizieren Spezials Recht so. Juristische Tipps für Ihren Unterricht. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass doch einen vollen Sternhimmel als Bewertung oder einen Kommentar da. Auch freuen wir vom Podcast-Team uns natürlich sehr, wenn du deine Lieblingsfolgen in den Shop-Social Media teilst und uns markierst. Und apropos markieren. Über 3000 Personen haben es schon gesehen. Üben und Musizieren hat jetzt einen eigenen Instagram-Kanal. Und auch den kannst du natürlich markieren, wenn du einen Post lässt oder eine Story machst. Alles Liebe für dich, deine Christine Thielemann.